Ja, heute Abend ist es von großem Vorteil, wenn jemand seine Bibel dabei hat. Wir werden viele Bibelstellen nachschlagen. Wer keine dabei hat, ist nicht schlimm. Ich lese alle Bibelstellen auch vor. Ja, die Weltgeschichte ist ein ständiges Auf und Ab. Wer ein Geschichtsbuch liest oder auch sich mit den modernen Ereignissen, den Tagesereignissen auseinandersetzt, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Weltgeschichte ohne Richtung und Ziel ist. Und das ist ja auch ganz logisch, wenn behauptet wird, dass der Mensch einfach ein Produkt einer eigentlich ziellosen Evolution ist. Ja, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Geschichte, die der Mensch macht, letztlich auch kein Ziel hat. Es gibt Fortschritt in Wissenschaft und Technik, ganz bestimmt. Es gibt Fortschritt in der Entwicklung von Staaten. Wir haben es vorhin gerade im Gebet auch gebetet. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo mir die Regierung nicht vorschreibt, welchen Glauben ich zu leben habe. Gott sei Dank. Aber, wie mal einer sagte, dieser Fortschritt ist eher ein mehr nach rechts und links gehen als ein wirkliches nach vorne kommen. Denn Wissenschaft und Technik können ja auch bekanntlicherweise dazu genutzt werden, menschliches Leben, vielleicht sogar ganze Landstriche auszuradieren. Die Natur kennt keine Zwecke, sagte mal jemand. Aber in dieser Geschichte, die so chaotisch ist, übrigens, die Bibel hat das Bild von dem Meer. Die Völkerwelt wird verglichen mit einem Meer, einem ständigen Auf und Ab. In dieser Geschichte läuft Gottes Heilsgeschichte. Ich glaube, wir würden weniger ängstlich durch die Welt gehen, wenn uns das bewusst wäre. Und ich möchte heute mit der Predigt auch letztlich erreichen, dass wir etwas mehr Einblick bekommen in diese Heilsgeschichte, die Gott ja in und mit dieser Weltgeschichte macht. Da ist zunächst mal die Erwählung Abrahams. Aus Abraham kommt Israel und aus Israel dann letztlich der Erlöser der gesamten Völkerwelt. Lukas denkt auch in solchen größeren Zusammenhängen. Lukas setzt den Beginn der Wirkung Jesu an die Taufe. Lukas ist der einzige Evangelist, der ausführlich die Geburt Jesu schildert und auch ein Kindheitsereignis vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Das ist aber noch alles unter dem Stichwort Lernen. Jesus nahm zu an Weisheit. Jesus war zwar Gott, aber auch wahrer Mensch. Er musste lernen, er hatte Fragen gestellt im Tempel. Er hatte gelernt aus der Schrift. Er hat die Psalmen, die Tora, die heiligen Schriften Israels gelernt. Und von Anfang an, wie es hier in der Apostelgeschichte 1 heißt, das ist wohl nach dem Lukas-Evangelium die Taufe. Denn Lukas hat zwei Teile. Der erste Teil ist sein Evangelium und der zweite Teil ist die Apostelgeschichte. Und nachdem die Geburtsgeschichten Jesu erzählt wurden und die Kindheitsgeschichte vom 12-jährigen Tempel, da heißt es, und es begab sich, dass alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hinieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und das ist das, was er seinem lieben Theophilus, das heißt Gottesfreund, einige Ausleger vermuten sogar, dass gar keine Einzelperson gemeint ist, sondern an jeden Christen, den Gottesfreund, geschrieben wurde. Was Jesus von Anfang an tat, was er lehrte. Und dieser Anfang, von Anfang an, dieses öffentliche, irdische Wirken Jesu, das mit seiner Taufe begann, wo Jesus 30 Jahre alt war, das findet seinen Abschluss in der Himmelfahrt. Und dann beginnt was Neues. Die Himmelfahrt ist sozusagen das Ende der irdischen Wirksamkeit Jesu. Man kann auch sagen, es ist nicht nur das Ende, es ist das Ziel der irdischen Wirksamkeit Jesu. Und der Beginn ein etwas Neues, nämlich der Weltmission, die mit Pfingsten beginnt und von Jerusalem anfängt, wie es in Vers 8 heißt, über Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Und da am nächsten Donnerstag Himmelfahrt ist, möchte ich einfach die Sachen schon etwas, ich hoffe nicht, dass ich nächsten Donnerstag von der Predigt etwas vorwegnehme, etwas über Himmelfahrt sagen. Und zwar, ich habe drei Fragen gestellt und versuche sie so gut ich kann zu beantworten. Erstens, wohin ist Jesus eigentlich gefahren, wenn er zum Himmel gefahren ist? Zweitens, eine Frage, die mich auch immer wieder mal beschäftigt, warum ist Jesus denn eigentlich in den Himmel aufgefahren? Hätte doch da bleiben können. Und drittens, auch interessant, dass es hier im Text steht, wie wird Jesus zurückkommen? Zunächst einmal, wohin ist Jesus eigentlich gefahren? Himmel ist ja so ein, würde man sagen, so ein Wort, das man für alles und jedes benutzt. Es gibt Lieder, Tanzlieder, ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebten Himmel der Liebe. Das haben wir also mal im Musikverein gespielt. Oder es ist etwas, ein himmlischer Genuss, preist uns die Werbung, verschiedene Produkte an. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, werden wir feststellen, dass das Wort Himmel ziemlich oft vorkommt. Im Griechischen heißt das Uranus, auch ein Planet ist danach benannt, Uranus steht hier, wenn hier also Luther Himmel übersetzt, steht im Griechischen das Wort Uranus. Und Uranus ist zunächst mal das sichtbare Himmelszelt. Wenn wir hochgucken, dann sehen wir die Wolken. Übrigens heute Abend sehr schöne Wolken zu sehen. Das ist der Ort der Lufttiere, der Vögel. Ja, das ist natürlich eine Übersetzung, Himmelszelt, die vermutlich auch die ganzen Witze hervorgerufen hat, die über die Himmelfahrt so im Umlauf sind. Ein Scherzkeks hat einmal die Startgeschwindigkeit Jesu geschätzt, mit welcher Geschwindigkeit ist Jesus aufgefahren, und hat dann ausgerechnet, wenn er diese Geschwindigkeit beibehalten hat, dann wäre er jetzt in der Höhe vom Mars. Ja, also ihr merkt schon, damit kommen wir nicht weiter. Offenbar ist mit Himmel noch etwas anderes gemeint als der Himmel, den wir sichtbar vor Augen haben, der ja dann in das Weltall hinausgeht. Also Himmel ist nicht nur das sichtbare Himmelszelt, das Firmament, wie wir es nennen, sondern Himmel ist in der Bibel auch und vor allem auch, ich nenne es mal so, die Sphäre Gottes. Wir können auch sagen, die Dimension Gottes. Im Psalm 14, Vers 2, ich bringe nur einen ganz kleinen Auswahl von Bibelstellen, da heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aus der Himmelswelt, also der Welt Gottes, ist laut Johannes 3, Vers 13, Jesus herabgekommen. Da steht es ausdrücklich, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Also Jesus ist, als er in den Himmel aufgefahren wurde, dahin zurückgekehrt, wo er hergekommen ist, nämlich aus der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und da sind wir ja sofort in einem, oder wahrscheinlich in dem weltweit bekanntesten Gebet, dem Vater unser. Und das fängt an, Vater unser, der du bist im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also in der Sphäre Gottes, so auch auf Erden. Der Himmel ist aber auch der Wohnort der Engel. Die himmlischen Heerscharen werden genannt im Lukasevangelium, bei der Weihnachtsgeschichte. Und laut Lukas 10, Vers 18, ist der Satan aus und die Dämonen aus dem Himmel herausgefallen. Sie sind gestürzt, deshalb reden wir auch von gefallenen Engeln. Gefallene Engel, deshalb, weil sie aus der himmlischen Sphäre, aus der Sphäre Gottes, aus dem Himmel herausgefallen sind. Es geht aber noch weiter. Die Bibel hat ganz viele Facetten oder es geht immer tiefer hinein. Im Hebräischen ist nämlich das Wort Himmel heißt Hashamayim. Und wer Hebräisch kann oder zumindest Ahnung hat, weiß, dass die Endung im eine Mehrzahl ist. Im Hebräischen müsste man also übersetzen die Himmel. Und das wird im Neuen Testament auch an einigen Stellen aufgenommen. Im Hebräerbrief zum Beispiel, Kapitel 4, Vers 14, da steht, dass Jesus der große hohe Priester ist, der Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Und der Apostel Paulus im 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4, das ist eine ganz merkwürdige Stelle, 2. Korinther 12, 2 bis 4, da sagt er, ich kenne einen Menschen, er meint sich selbst, in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder außerhalb vom Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Nach jüdischer Tradition gibt es 7 Himmel. Paulus sagt hier, ich bin im dritten Himmel gewesen, ins Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Als der Verbrecher sich bekehrt in letzter Sekunde am Kreuz, waren es die Worte Jesu, als er fragte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Paulus sagt, das ist dieser dritte Himmel. Also wir merken, das ist eine ganz komplexe Dimension. Himmel ist nicht einfach nur irgendeine Sphäre über dem Mond, wie man sich das früher vorgestellt hat, sondern Himmel ist etwas, was unsere dreidimensionale Welt umschließt, was aber unsere Vorstellungskraft absolut übersteigt. Ein Bekannter von mir ist Physiker und Informatiker, der sagte immer, uns fehlen halt ein paar Dimensionen. Wir sind halt etwas begrenzt. Und ich will hier auch an ein berühmtes Wort erinnern. Kant hat es gesagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Und die Bibel nennt das diese himmlischen Dimensionen, diese Himmel in der Mehrzahl. Und das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Jetzt wird das aber nochmal überboten. Also es geht los vom Firmament, den wir sehen, vom Himmel als der Sphäre Gottes, von den Himmeln, von denen Paulus im dritten Himmel war. Als nämlich Salomo den Tempel gebaut hat, da hagelt es auch Kritik. Und ich dachte mir, warum wird das denn so kritisiert, dass der Tempel gebaut? Der Tempel ist doch was Gutes. Wisst ihr, was kritisiert wird? Kritisiert wird, dass schon David gemeint hat, ich baue dem Herrn einen Tempel. Und in 1. Könige 8, Vers 27 wird bei der Einweihung des Tempels die ganze Sache mal zurechtgerückt. Da heißt es, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, dass wir ihm ein Haus bauen müssen, siehe der Himmel und alle Himmel, Himmel. Also was das sein soll, das ist also der Himmel, der alle Himmel nochmal fasst, können dich nicht fassen. Das heißt, Gott ist so groß, dass er auch die Himmel aller Himmel noch übersteigt. Ja, das ist also hier die Realität, in die Jesus zurückkehrt. Wenn wir das nicht verstehen, ich glaube, nicht mal Albert Einstein hätte sich das vorstellen können, was das ist, die Himmel aller Himmel. Wir müssen es uns aber auch gar nicht vorstellen. Wichtig ist, dass wir damit rechnen, dass es das gibt. Wir sind nicht nur, Gott sei Dank, nicht nur auf das beschränkt, was es gibt. Bonhoeffer hat ein Lied geschrieben von wunderbaren Mächten, wunderbar geborgen. Und was er gesehen hat, war seine Gefängniszelle. Aber er wusste, Gott sei Dank, es gibt mehr als die düstere Zelle. Und Lukas, das ist sehr interessant, schreibt hier gar nichts, was in diesen Witzen immer behauptet wird, dass Jesus wie eine Rakete so aufgefahren ist, sondern der Lukas, der schreibt zwar, dass Jesus aufgehoben wurde, das schon, aber nicht, dass er endlos ins Universum geflogen ist, sondern Lukas schreibt, dass er in Vers 9, da wurde er aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Ich habe da mal lange drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass es eine Regenwolke war. Denn diese Wolke taucht im Lukas-Evangelium schon mal in einem anderen Zusammenhang auf. Ich sage ja, heute müssen wir ein bisschen in der Bibel hin und her, aber das schadet gar nichts. Lukas 9, Vers 34, da ist die Rede von der Verklärung Jesu. Als Jesus auf dem Berg Tabor war, da betete er, Petrus, Johannes, Jakobus waren die drei Apostel, die mitdurften, und sein Aussehen seines Angesichts wurde anders. Sein Gewand wurde weiß und glänzte, und Mose und Elia erschienen und redeten mit ihm. Und dann heißt es, der Petrus will eine Hütte bauen, und als er dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus dieser Wolke, jetzt merken wir schon, das ist keine Regenwolke, das ist was ganz anderes, eine Stimme, und das ist dieselbe Stimme wie bei der Taufe Jesu. Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Schritt zurück in 2. Mose, Kapitel 40, und da haben wir diese Wolke, das ist dieselbe Wolke, die mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Und das war ganz bestimmt keine Regenwolke, denn es heißt, es bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das heißt, diese Wolke verhüllt die Herrlichkeit Gottes, denn wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen würden, wie sie ist, unverhüllt, würden wir umfallen und sterben. Also Jesus ist nicht irgendwo ins Weltall reingefahren. Das könnt ihr übrigens auch denen erzählen, die diese Witze bringen. Ich höre sie also mal immer wieder. Sondern Jesus ist in die Gegenwart seines Vaters zurückgekehrt und hat sich laut Psalm 110 zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Also wohin ist Jesus? In die Sphäre, die Dimension seines himmlischen Vaters zurück, die so gewaltig ist, dass auch unsere kühnsten Fantasie sich diese Realität nicht vorstellen können. Aber, dass wir sie uns nicht vorstellen können, heißt nicht, dass sie nicht real ist. Jetzt kommt die zweite Frage. Warum ist Jesus eigentlich in den Himmel aufgefahren? Er hätte doch nach der Auferstehung gleich da bleiben können. Es ist sehr interessant, dass Jesus auch nicht sofort nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren ist, sondern noch 40 Tage bei seinen Jüngern und insbesondere bei den 11 verbliebenen Aposteln war. Und sie gelehrt hat, heißt es hier. Übrigens, Klammer auf, die katholische Kirche schiebt ihre ganzen Traditionen, die nicht in der Bibel stehen, auf diese 40 Tage. Ich habe mal bei Hans Küng mal 2 Semester studiert. Der hat immer gesagt, die katholische Lehre ist wie ein Wasserhahn, der hat 2 Hähne. Eine ist die Bibel. Deshalb hat die katholische Kirche so viele Lehren der Bibel. Alles wunderbar, Jesus ist für die Sünden gestorben und so weiter. Aber dann gibt es noch einen zweiten Wasserhahn. Und da kommt dann die Tradition raus. Maria, Aufnahme in den Himmel, weil Maria angeblich sündlos gewesen ist. Und wenn man sie fragt, wo hast du denn das her? Das steht doch gar nicht in der Bibel. Dann sagen die ja, das ist diese mündliche Tradition von den 40 Tagen. Aber wenn wir jetzt hier mal genau hingucken, Klammer zu, lesen wir nichts von Marien und Mariendogmen, sondern was ganz anderes. Um was geht es hier eigentlich in diesen 40 Tagen? Es geht um das Reich Gottes und um Israel. Die Jünger oder die Apostel, heißt es hier in Vers 3, sie redeten, der Jesus redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und dann kamen noch mehr dazu als die Apostel in Vers 6, die fragen ihn, Herr, wann wirst du wieder aufrichten, das Reich Israel in dieser Zeit? Das heißt, die Jünger beschäftigen sich nicht mit sich selbst, sondern sie beschäftigen sich mit dem Reich Gottes und mit der Wiederherstellung Israels. Die Emmaus-Jünger, die so verzweifelt weggelaufen sind von Jerusalem, sie beschäftigen sich mit der Wiederherstellung Israels und warum sie scheinbar ausgeblieben ist durch die Kreuzigung Jesu. Das heißt, hier werden doch die wichtigen Fragen behandelt. Ich behaupte mal, es gibt kein Privatchristentum. Jesus und ich, das gibt's nicht. Es gibt Jesus und die Gemeinde. Und ich bin wichtig für Jesus, insofern ich ein Teil und ein Glied seiner Gemeinde bin. Wilhelm Busch berichtet, als er wegen seiner Zugehörigkeit zur bekennenden Kirche im Gefängnis war, man hat ihm einen Zettel gegeben, hier bitte unterschreiben Sie, dass Sie nicht mehr öffentlich von Jesus predigen und dann werden Sie sofort entlassen. Und er hat kurze Zeit überlegt, soll ich es tun? Ich kann ja meinen Glauben auch für mich privat leben. Aber er hat nicht unterschrieben. Er hat gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht nur für mich privat meinen Glauben leben. Und er hat dann nicht unterschrieben. Die haben einen hohen Preis bezahlt. Und so fragen die, du bist jetzt auferstanden von den Toten. Trittst du jetzt deine Herrschaft in Jerusalem an? In dieser Zeit? Setzt du dich jetzt auf den Thron deines des König Davids und das messianische Friedensreich beginnt? Und jetzt kommt Vers 8. Nein, jetzt noch nicht. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und das Evangelium predigen von Jerusalem aus bis an die Enden der Erde. Das ist ein großes Geheimnis. Ich hatte mich in den Osterferien mal mit den 70 Jahrwochen Daniels beschäftigt. Das könnte man eine ganze Ausführung draus machen. Es ist hoch. Ich habe das immer für Spekulation gehalten, bis ich mal selber nachgerechnet habe, wenn eine Jahrwoche 7 Jahre sind und 70 mal 7 Jahrwochen, kommt man tatsächlich von der Zeit, wo das anfangen soll, auf die Zeit, wo Jesus gekreuzigt wurde. Lest es mal nach in Daniel 9, ab Vers 24. Da steht, dass der Gesalbte weggenommen wird. Und dann müsste eigentlich die 70. Jahrwoche kommen. Das ist die Zeit, in der der Antichrist offenbar wird, in der die große Trübsal kommt. Und jetzt, das hat mich wirklich begeistert. Die 69. und die 70. Jahrwoche wurden unterbrochen. Und wir leben jetzt in einer Unterbrechungszeit. Und diese Zeit wurde unterbrochen, um die Fülle der Heiden hineinzuholen. Paulus schreibt, also ich kriege Gänsehaut, weil das so klar ist, das ist keine Spekulation oder irgendwie von verrückten Endzeittypen, die irgendwas zusammenrechnen, sondern Paulus schreibt, dass Christus ihm ein Geheimnis offenbart hat. Es war ein Geheimnis, was vorher noch nicht bekannt war. Dass ihr euch nicht für klug haltet, jetzt ist Israel zum Großteil verstockt bis zum heutigen Tag. Nur wenige Juden glauben an Jesus. So lange, bis die Fülle, die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Das ist das große Geheimnis, das Christus Paulus anvertraut hat. Und das war der Grund seiner Heidenmission. Er wollte ja bis nach Spanien gehen. Das heißt, ich mache es mal mit einfachen Worten. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat seinen Geist gegeben, mit dem Ziel, dass die Weltmission bis ans Ende der Erde geht. Haben wir uns das schon mal überlegt? Der Grund, warum die Erde sich momentan dreht, sind nicht die Sachen, die jetzt gerade in den Nachrichten kommen. Auch der Islam ist völlig belanglos in dieser Hinsicht. Das Ziel und der Sinn dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist Mission und Evangelisation. Und sollte das nicht auf der Tagesordnung ganz oben stehen? Ich habe neulich auf einen Mission in Schönblick, war eine Jugendkongress, und da waren viele Themen, persönliche Krisen durchmeistern, persönliche, also immer ging es um die eigene Person, da waren Anmeldelisten voll. Und dann stand ein Seminar Weltmission, da waren 3 Leute. Mission und Evangelisation. Ich bin froh, dass ich höre, dass hier evangelisiert wird. Ich habe schon viele Gemeinden kennengelernt, da sagte man, Evangelisation ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit persönlicher Evangelisation, die uns ja immer so hoch anbefohlen wird, völlig überfordert. Ich habe wenig gute persönliche Glaubensgespräche. Ganz selten ergibt sich das mal. Aber meistens ist es aufgesetzt oder man kommt sich vor wie ein Vertreter, der irgendjemandem was aufschwätzen will. Ich bin völlig überfordert mit persönlicher Evangelisation. Ganz selten gelingt es. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür. Die Gemeinde ist zur Evangelisation aufgerufen, weil es hier so viele unterschiedliche Leute gibt. Und da kommt vielleicht jemand, der hat Eheprobleme. Und da kannst du sagen, dann geh mal zu der, die kann dir da helfen. Ein anderer hat wieder andere Dinge mit Alkoholproblemen. Geh mal dahin. Und ich möchte euch Mut machen. Ich war gestern noch mal am Bach spazieren, habe mir die Predigt noch mal durchgegangen. Und es war mir, als wollte Jesus, dass ich euch das mitgebe als persönliche, prophetische Botschaft. Macht weiter. Ich weiß, es ist manchmal frustrierend. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn man evangelisiert, und manchmal kommt überhaupt keiner zum Glauben. Ich habe mal eine große Evangelisation mit viel Arbeit, viel Mühe, die Gemeinde stand dahinter. Es war kurz nach dem 11. September. Wir dachten, die Leute sind wachgerüttelt, jetzt kommen sie. Es ist in dieser Woche kein einziger zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Aber wir sind ganz nah am Puls Jesu. Und Jesus will euch Mut machen, macht weiter, auch wenn die Erfolge nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Denn das Ziel von Evangelisation ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und jetzt noch ganz schnell, wie kommt Jesus zurück? Genauso, wie er weggegangen ist. Er ist in der Wolke verschwunden. Er wird in der Wolke wieder zurückkommen und wird seine Gemeinde zu sich nehmen. Und wo werden wir dann hingehen? Wir werden nicht in die Regenwolken reinfliegen, sondern wir werden in die Wolke der Gegenwart Gottes hineinkommen und in seiner Herrlichkeit sein. Und dann wird der Antichrist offenbar, im 2. Thessalonischer Brief steht, dass ihn jetzt noch etwas auffällt, das ist die Gemeinde, das ist der Heilige Geist. Er wird 7 Jahre sein furchtbares Regiment führen und dann wird Jesus wiederkommen, alle seine Heiligen mit ihm. Er wird den Antichrist auslöschen mit dem Hauch seines Mundes. Und dann wird erfüllt, was die Apostel damals dann so erwartet haben. Dann wird Jesus in Jerusalem 1000 Jahre regieren. Und danach kommt der neue Himmel und der neue Himmel und die neue Erde. Und ich meine, das war in Kurzform die ganze Heilsgeschichte. Ich meine, da ist nichts rein spekuliert, sondern so lehrt es die Bibel. Ja, wenn wir diese großen Linien der Heilsgeschichte glauben, dann sollen uns hysterische Nachrichtensprecher nicht mehr aus der Ruhe bringen. Wir werden ruhiger, gelassener und freudiger durchs Leben gehen, weil wir ein Ziel haben. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die er, gilt kein anderer Name, heute und ewig. Amen. In des jüngsten Tages Licht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Jesu Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die er, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen.